3.
Das Weib des Kleophas sah die drei ankommen, brachte Wasser und wusch erst dem Fremden, dann Simon und zuletzt ihrem Mann die Füße. Und dann begrüßte es den Fremden mit den Worten: Herr, gegrüßet seist du im Namen des Herrn, und dein Segen werde unser Friede. Der Fremdling antwortete ihr sanft: Weib des Kleophas, dein Wunsch und Wille ist erfüllt, so du immer in dieser Demut bleibst. Und der Friede in dir sei deine Kraft und die Erfüllung. Dankend zog sie sich in die Küche zurück. Kleophas ging ihr nach und sprach: Hanna, diesem Fremden habe ich viel zu danken. Bereite ein gutes Mahl und richte in der oberen Kammer die Lagerstätte her, denn der Gast bleibt über Nacht bei uns. Voll Freude sprach Hanna: O Kleophas, nichts tue ich lieber als das, was du jetzt verlangst. Denn mir gab der Gast so viel wie dir. Aber wie kommt es, dass du deinen Gast als Fremden bezeichnest? Mir ist er jedenfalls nicht fremd. Du musst ein schlechtes Gedächtnis haben, sonst müsstest du wissen, wen du ins Haus gebracht hast. Kleophas entschuldigte sich und sagte: Hanna, wir haben ihn nicht nach seinem Namen gefragt, aber eins wissen wir, er ist einer der unsrigen, einer, der auch an den Meister glaubt. Doch beeile dich, damit das Mahl fertig wird. Hanna lächelte und erwiderte: Ja, gehe nur, denn deine Worte stören mich in meiner Andacht. Dir aber, o Herr, will ich ein Mahl bereiten, wie es deine Mutter nicht besser machen konnte. Inzwischen nahm Simon mit dem Fremden in der großen Stube Platz und sprach einladend: Mache es dir recht bequem. Im Hause des Bruders Kleophas ist gut ruhen, denn die Gnade und der Segen des Herrn ruht sichtbar über seinem Grunde. Leider sind beide allein, deshalb sieht er gern Gäste und Freunde um sich. Und Hanna, sein Weib, ist glücklich, so sie allen dienen kann. Freundlich sprach der Fremdling: Simon, auch ich kehre gerne ein, wo Liebe und Gastlichkeit des Hauses Zierde sind. Denn die größte Zierde eines wahren Menschen ist Dienen. Aber mit einem Herzen voller Liebe und Hingabe. Wäre ich euch nicht begegnet und ihr wäret nun heimgekommen und einige Freunde und Brüder hätten euch mit sehnsüchtigen Herzen erwartet, da auch ihnen der Friede gleich euch genommen war. Sage mir, was hätte euch die Liebe und Gastlichkeit dieses Hauses genützt? Ihr hättet gemeinsam den Kummer und die Zweifel eurer Herzen noch vermehrt, statt sie zu vermindern. Darum ist die größte Liebe und herzlichste Gastlichkeit dort, wo der Jünger freudig zeugen kann in seinem ganzen Wesen von der Herrlichkeit des Herrn. Komme, Kleophas, und höre auch du, was ich nun sage. Nie ist die Erde reicher beschenkt worden, denn in diesen Tagen, wo Gottes Herrlichkeit sich auf Golgatha offenbaren konnte. Endlich, endlich ist es unserem Gott gelungen, ein Werk ins Dasein zu stellen, das aus der allerfreiesten Liebe und Hingabe eines Menschen geboren wurde, nicht aus der göttlichen Allmacht. Nicht dies war in Jesus das Größte, dass er Wunder wirkte und durch Tatsachen bewies, dass er ein Herr und Meister ist, sondern durch seinen Tod am Kreuz eine Möglichkeit geschaffen wurde, allen Menschen die wahre Erlösung zu bringen. Und diese Erlösung ist nun geschaffen, denn Jesus lebt. Und wo in aller Zukunft Jesus leben kann, als Geist der Liebe, da ist das Tor geöffnet zum Reiche des wahren Lebens, zum Reiche des lebendigen Empfindungslebens, wo mit erwachten geistigen Sinnen überall die Herrlichkeit Gottes erlebt wird. Hoch erstaunt fragte Simon: Bruder, hast du Jesus schon gesehen und gesprochen? O, sage, wo treffen wir ihn? Heute noch, jetzt gleich, will ich zu ihm eilen, denn mein ganzes Sinnen und Trachten ist jetzt nur auf Jesus gerichtet. Der Fremdling fragte sanft: Simon, weißt du noch, was der Meister sagte, als er von uns Abschied nahm und weiter seines Weges ziehen musste? Sagte er nicht: Im Geiste bleibe ich bei euch und unter euch, so ihr in meinem Geiste verbleibet. Warum zieht es dich noch hin zu der Person Jesu, die ja nur der äußere Sammelpunkt seines inneren göttlichen Liebewesens war? O mein Simon, so viel müsstet ihr euch schon von eurem Meister angeeignet haben, dass in eurer Gegenwart niemand den Heiland vermisst. Es würde Jesu größte Wonne sein, so seine wahren Jünger in seinem Geiste sich betrachten, als die Bewahrer des hohen heiligen Gutes, welches er durch sein freiwilliges Sterben allen hinterlassen hat. Betrachtet nun in diesem Sinne sein Leben und Sterben und setzet alle eure Hoffnungen jetzt auf seinen Geist. Dann ist alle Trauer dahin und sein Leben wird sich bald bekunden in euch und dann auch um euch. Bewundernd sprach Kleophas: O Bruder und Freund des Herrn, nie sah ich dich um den Meister, und doch ist deine Sprache die Sprache seines Geistes. Wie kommt es, dass du von dem Kummer um ihn nicht berührt wirst? Denn dein herrliches Zeugen für den Meister beweist mir, dass dein Inneres frei von Leid und Sorgen ist. Gewiss, es ist jedes Wort lebendige Wahrheit, welches du zu uns gesprochen hast. Aber wir sehen an uns selber, welch ein großer Weg noch vor uns liegt, ehe wir zu solch heiß ersehntem Ziele kommen. Auch solche Zeugen zu werden. Du sagtest, setzet alle Hoffnung nur auf seinen Geist. Ja, dürfen und können wir es denn noch? Du sagtest zu uns Worte des Lebens, und so wirst du auch in unsere Herzen schauen können und den Trümmerhaufen gewahren, der erst wieder geordnet werden muss. O Freund, wer Söhne und Töchter besitzt und sie vor der Zeit dahin welken sieht, der braucht eine andere Kraft, um sein Herz zusammenzuhalten. Sonst bricht er zusammen. Und in diesem Zustand fandest du uns. Denn dass wir sein Sterben noch nicht in deinem Sinne betrachten können, wird dir auch verständlich sein. Liebreich antwortete der Fremdling: Kleophas, du brauchst dich nicht zu entschuldigen, ob deines Schmerzes und Kummers, denn der Meister weiß um alles. Darum nur kam ich zu euch, um diese Bande zu lösen, die ihr selbst in euren noch zu menschlichen Begriffen um den Menschen Jesus webtet. Sein Tod löste alles Menschliche von ihm und will allen den euch liebenden Erlöser offenbaren. Und je mehr ihr in diesem Sinne nun sein herrliches Werk fortsetzet, je mehr Kraft quillt in euch empor und ordnet alle Trümmer und noch falschen Begriffe. In dem Sinne Jesu, wer mich liebt, der wird den Willen tun meines himmlischen Vaters, denn er sandte mich in diese Welt, damit dieselbe selig werde durch mich. So lauteten seine Worte zu euch. Und jeder, der das tun wird, was ihr nun im Geiste und im Sinne Jesu tun könnt an euren Mitmenschen, der wird die Seligkeit schmecken, die Jesus genoss all die Zeit hindurch. Seht, durfte er zurückschrecken vor der allergrößten Liebestat, die sein Werk doch krönen sollte, wodurch nun endlich der Weg und die Verbindung zwischen Gott und Mensch wahrhaft hergestellt werden konnte. Hätte Jesus noch mehr Leben zum Opfer gehabt, hätte er willig, ohne zu zögern, alles hingegeben. Denn es galt, das Innenleben aller Menschenkinder von ihrer Knechtschaft zu erretten. Es galt, unser Empfindungsleben zu lösen von den Banden der materiellen Wünsche. Darum sollte der Mensch mehr auf das herrliche Vorbild Jesu achten. Und ihr nun, die ihr seine Jünger seid, seid auch die Ersten, die aus und von diesem Leben in euch zeugen sollen. Simon dankte: Lieber, lieber Bruder, wie notwendig solches Zeugnis ist, sehe ich an mir. Wie wenig hat es dich gekostet? Und schon fühlen wir im Herzen den geheimen Zug dieses Geistes aus Gott. Es ist selbstverständlich, dass ich mir dieses nicht mehr rauben lasse, da der Feind des Lebens doch außerhalb meines Herzens leben muss, solange das Bewusstsein der Gottverbundenheit in mir besteht. Und so danke ich dir, mein Bruder, wie ich auch dem Meister danken werde. Wohl fühlte ich deine Worte wie Hammerschläge in meiner Brust, aber jetzt sind sie mir Lebensbrot und Lebenswasser. Oh, wenn doch alle die anderen Brüder auch hier wären, wie würden sie sich freuen und gleich mir dankbar sich erweisen. Der Fremdling belehrte weiter: Simon, nun erst, da du an deine Brüder denkst, wirst du völlig befreit vom Druck deiner Schmerzen. Denn was sind eigene Schmerzen, so ich andere heilen kann? nichts als nur der Antrieb zur Auswirkung dieses freien Gotteslebens in mir. So du dich aber in deinem Schmerze windest und gar klagst, schaltest du den Strom des Lebens aus. Und alle Welt in dir und um dich ist gefesselt und geknechtet, wenn nicht gar gebrochen. Und der Helfer und Heiland in dir ebenso. Sehet, die ganze Welt ist nicht das, was sie scheint, sondern wie du sie siehst von deinem Innenleben aus. Bist du in dir ein freier und froher, ein vom wahren Gottesleben durchdrungener Mensch, ein Gotteskind, so denkst du nicht an eigenen Kummer, sondern alle Wünsche in dir gehen dahin, deine Umwelt ebenso frei und froh zu machen. Und bald werden dir dabei göttliche Kräfte zum Helfen zu Gebote stehen. Bist du aber ein klagender, von Unruhe und Unrast gequälter Mensch, so ärgert dich jede frohe Seele, und in dir ballen sich Kräfte, die nur stören und zerstören wollen. Und die Welt um dich erscheint finster und unschön. Seht, welche Gegensätze. Und so findet ihr im Leben und Vorbild Jesu alles. Hätte aber Jesus an sich gedacht, nur seinen eigenen Wünschen lebend, so hätten alle Menschen ohne Tröstung, ohne Halt und ohne Hoffnung auf ein seliges Innenleben bleiben müssen, welches nicht erst im Jenseits, sondern schon hier im Erdensein sich bekunden soll. Ich bin ein guter Hirte, waren seine Worte, und als echter Hirte sorgt er auch für die Zukunft. Eure Zukunft aber ist sein Geist in euch, denn er ist das A und O, Anfang und Ende aller Dinge. Beglückt wendete sich Simon an seinen Freund: O Bruder Kleophas, was sagen wir nun zu dem Gehörten? Ist es nicht, als wenn der Herr und Meister selbst uns diese heilige Lebenswahrheit kundgibt? Mein Inneres ist genauso von heiligem Leben erfüllt, als wenn wir um den Meister wären. Wahrlich, es ist fast kein Unterschied mehr. Kleophas antwortete ihm etwas besorgt: Simon, Simon, wirst du auch nicht in den Sorgen- und Kummergeist wieder zurückfallen und anderen das Leben schwer machen? Denn mir scheint, als wenn du dich jetzt zu sehr von unserem Freund beeinflussen lässt. Es ist wahr, du Freund und Bruder hast uns durch deine Liebe und dein Mitgehen von unserem Kummer befreit. Und in mir ist es wahrlich, als wäre Jesus nicht mehr im Tode. Sein Tod hat mich auch an meinen Tod gemahnt, da ich seine Worte so rasch vergessen konnte. Doch nun fühle ich mich wohl, und ein ganz anderes Leben ist in mich eingezogen. Morgen früh gehen wir mit dir, und ich weiß, du wirst das wohin finden, denn aus dir leuchtet schon das Leben, welches uns frei machen will. Bruder Simon, denkst du nicht auch wie ich? Freudig stimmte Simon zu. O Bruder Kleophas, frage nicht, das ist doch selbstverständlich. Aber dich, Bruder aus der Ferne, möchte ich noch fragen, ist Jesus wahrhaft auferstanden, wie einige Frauen erzählt haben sollen? Hast du uns so viel von dem Leben des Meisters gegeben? Weißt du vielleicht auch hier Bescheid? Auch hast du selber den Ausspruch gebraucht, Jesus lebt. Freilich gebrauchtest du dies Wort im geistigen Sinne. Aber ich meine jetzt, ob er wirklich dem Grabe entstiegen ist und ob wir ihn genau wie dich sehen, sprechen und mit ihm gehen könnten. Der Fremdling entgegnete ernst: Bruder, diese Frage ist nicht deinem Gottesleben, sondern deiner Seele entsprungen. Doch auch hier will ich euch die rechte Antwort nicht vorenthalten. Also höret: Jesus lebt. Wie er selbst es euch verheißen hat, sagte er nicht: Brechet diesen Tempel ab, seinen Körper, da für jeden sein Körper ein Tempel des Gottesgeistes sein soll. Und in 3 Tagen will ich ihn neu aufbauen. Ja, Jesus lebt. Er lebt nun in einem unzerstörbaren Leibe und richtet auf alle Herzen, die der Schmerz und die Sorge um ihn beugten. Ja, Jesus lebt und macht wahr seine Liebe, die da kündete: Ich will euch nicht weisen lassen. Nur eine kleine Zeit will ich mich verbergen, aber dann komme ich wieder, um mich nicht mehr zu trennen von denen, die mich wahrhaft lieben. Und nun begreifet, um diesen auferstandenen und ewig lebendigen Jesus zu schauen, dazu gehört ein lebendiger Glaube, der aber auch nicht den geringsten Zweifel ins innere Herzensleben einlässt. Nur wo dieser Glaube lebendig wird, ist das Herz eingestellt auf den, der nie mehr sterben kann. Denn in solchem echten, lebendigen Glauben stirbt zwar der Menschensohn Jesus am Kreuze und verherrlicht selbst im Todesschmerz noch das Leben seines ewigen Vaters. Dafür aber wird das innere Geistesleben aus Jesus im eigenen Herzen lebendig und geht dort als Frucht, als unzerstörbares geistiges Erlöserleben auf. Und somit ist wahr, was ich euch kündete: Er starb, damit die Seinen leben. Die aber nur dieses neue Leben erhalten aus seinem Geistesleben, welches allen Tod und alles Gericht überwunden hat. Bruder Simon, kannst du nun glauben, dass er wahrhaft lebt? Simon antwortete lebhaft: Bruder im Herrn, wie du es darstellst, bin ich genötigt, dir zu sagen: Ja, er lebt. Aber warum ist mein Herz so voller Unruhe? In mir sagt es laut: Ja, er lebt. Aber in meiner ganzen Sehnsucht drängt es mich, dir zu sagen: Ich möchte Jesus sehen, so wie er als Mensch lebt, so wie er noch in meiner Erinnerung lebt. Und ich glaube, dann erst wäre meine Sehnsucht gestillt. Ernst, sprach der Fremdling weiter: Bruder Simon, höre, was ich dir nun sagen werde. Lasse dich von deiner Sehnsucht, ihn äußerlich zu sehen, nicht in Irrtum führen. denn du weißt aus der Schrift, welche List der Feind alles Lebens anwenden kann. Dem, welcher sogar in ein Engelsgewand sich kleiden kann, würde es nicht schwer fallen, das Äußere des Menschensohnes Jesus nachzuahmen. Doch könnte dieses deiner Sehnsucht Erfüllung sein, ist es dir noch immer nicht möglich, dich ganz hineinzuleben und hineinzuversetzen in das Geistesleben deines Meisters und Heilandes Jesu. Nur dann erst wirst du frei von allen äußeren Wünschen und wirst innerlich gefestigt. Wie willst du denn im Sinne deines Meisters wirken, wenn du noch den Hemmschuh Sehnsucht in dir nährst? O Simon, eine andere Zeit ist nun für euch angebrochen, eine Zeit des rein geistigen Schaffens und Wirkens. Denn diese Zeit braucht Zeugen. Zeugen, die innerlich ganz frei und gefestigt und mit ganzer Kraft ihr Leben weihen dem, der das Leben ist und Leben gibt. Sehnsucht schafft nur Hunger, aber kein Leben. Darum suche nun in dir das, was du noch äußerlich von deinem Jesus erwartest. Als der Meister in schwerstem Kampfe in sich und mit sich rang, tauchte auch in ihm eine Hoffnung auf. Und diese Hoffnung wurde zur Sehnsucht und letztlich zur Qual. Denn es betraf euch, seine Jünger und Brüder. Nur ein einziger, froher Blick aus euren Augen wäre für ihn Erfüllung gewesen. Und seine Qualen wären bedeutend verringert worden. Denn er erhoffte und ersehnte von euch und aus euch volles Verstehen für das, was zu tun, ihm die Liebe. Zur Liebe, die Liebe zu allen geknechteten Menschen und Wesen gebot. Als in ihm aber diese Hoffnung und Sehnsucht sterben musste, lebte eine geistige, größere, gewaltigere auf. Und innerlich gestärkt gab es jetzt für ihn nur noch ein Wollen und Vollbringen für den Vater. O meine Brüder, so ihr alles dieses nicht erfasst und in euch erlebt, werdet ihr nicht seine wahren Jünger und Nachfolger werden können. Welch ein schwer bedeutsames Wort für uns. Denn nur in ihm ist das wahre Leben. Und dieses göttliche Leben ist das Licht für die irrende Menschheit. Wer dieses göttliche Licht in sich trägt, lässt alle irdische Hoffnung und Sehnsucht weit hinter sich zurück. Es gibt nun nur eins: Lasset alles Nichtige auch in euch sterben. Dann lebt er nicht nur unter euch, sondern in euch. Und sein Geist ersetzt euch seine äußere Gegenwart. Erschüttert sprach Simon: Bruder, Bruder, du beschämst uns immer mehr. Und ich gebe zu, dass du voll und ganz recht hast. Aber einen Punkt hast du berührt, den ich nicht fassen kann. Diese seine Sehnsucht musste auch in Jesus sterben? Ja, ist denn dieses möglich? nur so eine Sehnsucht sich erfüllt, bin ich frei und froh. Doch unser Herr und Meister, dem nichts unmöglich war, musste etwas unerfüllt wieder in sein Herz versenken. Dies begreife ich nicht. Doch du sagtest dann weiter, eine neue, geistige, gewaltigere Sehnsucht lebte in ihm auf und brachte den Willen in ihm zum Durchbruch, zum Vollbringen für den Vater. Der Fremdling belehrte weiter, Simon, wenige nur werden erfahren, was du gehört und wonach du eben fragtest und so höre. Der Herr und Meister im größten Lebenskampfe war allein, nirgends Aussicht auf Hilfe oder Beistand. Da es sein ausdrücklich Gebot war an alle Engel und Diener des ewigen Gottes, lasset mich allein, denn der mir hilft und beistehen kann, ist in mir und ist der Vater. Aber noch ist Jesus Mensch, noch hat er Augen, die Verständnis für das große, zu erfüllende Werk suchen. Noch ist er Mensch, mit einem Herzen, welches sich nach Stärkung sehnt durch einen seiner Brüder. Doch verständnislos seht ihr den Meister in Gethsemane ringen. Und einer aus euch bringt den Mut auf, sich an die Seite eures Meisters zu stellen und zu sagen, Herr, mag kommen, was da will, mein Leben gehört dir. Dieses wäre die Erfüllung seiner Hoffnung und Sehnsucht gewesen. Kämpfen wolltet ihr, ja, aber nichts tragen, nicht mitdulden, das starb. Das letzte Menschliche in ihm. Doch in ihm lebte ein größerer Gedanke auf, ein Etwas, das ihn stark und willig machte. Und dieser Gedanke wurde zum klaren Bewusstsein, zur lebendigen Tatsache, in dem sein Inneres jetzt erfüllt wurde von dem einen Willen, nicht mehr mein, sondern nur dein Wille geschehe. Nun war es, als wenn alle hohen Geistwesen, die ihn ringen und kämpfen sahen, ihm ihre tiefe Dankbarkeit bezeugen wollten und ihm Kräfte reichten und jetzt reichen durften. Und ein Engel sammelte alle diese Strahlenkräfte wie in einem Brennglas und stärkte ihn in seinem in ihm neu entstandenen Wollen. Hunderte, ja, tausende von Jahren werden vergehen. Dann erst wird offenbar, was den Herrn und Meister alles Lebens festigte, in dem Willen zu dulden und zu sterben für sein großes, heiliges Liebeswerk. In dieser Stunde wurde der größte aller Siege erkämpft. Und was nachher erfolgte, konnte leichter ertragen werden. Denn der zum Durchbruch gekommene Geisteswille schuf unaufhörlich neue Kräfte in ihm. Dieser Stunde habt ihr und haben alle kommenden Geschlechter es zu verdanken, dass nun ein Weg geschaffen wurde, der alle bestimmt zum herrlichen Lebensziel führt. Was ihr dann auf Golgatha erschautet und erlebtet, war die Krönung alles dessen, was zuvor schon im Herzen Jesu sich formte und bildete, um nun der ganzen Unendlichkeit sichtbar, den seit Ewigkeiten versprochenen Beweis zu geben. Gott ist Liebe. Und Liebe ist und war das Leben in Gott. Von nun an wird jeder, der diese Liebe sich angeeignet, leben. Aus dem Überwindergeiste von Gethsemane und Golgatha. Und kein Feind noch Gegner wird es je wagen dürfen, sich an diesem Heiligtum des Lebens zu vergreifen. In diesem Strahlenleben ist Jesus nicht mehr ein Gast der Erde, sondern in sein Eigentum zurückgekehrt, in die innere Göttlichkeit des Vaters. Und dieses himmlische Wissen, dieses Bewusstsein wurde ihm in jener schweren Stunde. Darum, liebe Brüder, trauert nicht. Denn er lebt dort, wo seine Kinder und seine Brüder erwachen. Dort, wo ein kindliches Herz vom Geiste der Dankbarkeit durchdrungen ist. Dies tatest du für mich, damit ich nun leben darf, ein Leben in deiner Gnade. Ein Leben der Freude und der Erfüllung. Hanna hatte die ganze Rede des Fremden mit angehört. Die beiden Brüder aber hatten sie nicht bemerkt. Da wandte sich der Fremde um und sprach zu ihr: Komm auch du näher und vernimm auch weiterhin, was ich den beiden noch sagen werde, da es für alles so wichtig ist. Denn nicht nur Männer und Jünger des Herrn, sondern alle Menschen, ob groß oder klein, ob arm oder reich, sind berufen, Träger jenes gewaltigen Gotteslebens zu sein, um damit zu wirken und zu schaffen nach dem Willen des Erlösers. Denn nicht mehr habt ihr es jetzt mit dem Gesetz zu tun, sondern mit dem Geiste des Erlösers. Und eure Aufgaben sind nur in diesem Geiste zu lösen. Fraget nicht, welche Aufgaben harren unser, sondern seid jederzeit bereit, den Ruf dazu in euch zu vernehmen. Denn der euch zur Arbeit denkt, gibt auch die Anweisung. Wie ihr aber die Aufgaben löset, bleibt eurer freien Liebe und Weisheit überlassen. In euch liegt noch so manches in Trümmern, was Jesu Tod verursachte. Doch ihr selbst seid es, die da wieder Ordnung schaffen müssen. Darum denket daran, wie schwer euer Meister kämpfte, als es galt, die Hemmungen in ihm zu lösen, um restlos den Willen Gottes zu erfüllen. Bedenket aber auch das andere. Luzifer ist jetzt der Besiegte und sein Hass ist grenzenlos. Es gibt keinen Engel, der diesen großen und doch so tief gesunkenen und verirrten Bruder nicht bedauert. Doch mit des Herrn Tod auf Golgatha ist auch diesem der Weg zur Freiheit zurück zu Gott jetzt nur noch möglich über Golgatha. Durch den freiwilligen Kreuzestod seines Eigenwillens. Das Kreuz, das dem Menschensohne Jesus alles Göttliche rauben sollte, ist zum großen Wendepunkt für alle geworden. So wie ein jeder nun das freie Recht ergreifen kann, auch auf sich den Geist von Golgatha wirken zu lassen, um in sich das Bewusstsein zu steigern: Jesus, der Erlöser, lebt auch in mir und sein Leben ist meine Kraft, die mir hilft, alles Irdische in mir zu überwinden. So ist es nun aber nicht mehr möglich, in einem anderen Geiste diesen Sieg zu erringen. Das Kreuz ist nicht nur das Symbol von Leiden und Prüfungen, sondern auch das Zeichen des Erwählten. Denn im Kreuze sich bewähren heißt, in sich öffnen alle Tore zum wahren ewigen Leben. Alle geistigen Sinne und Sinneswerkzeuge. Stumm sahen sich die Brüder an. Da nun Hanna bemerkte, dass der Gast nicht mehr weitersprach, ging sie still hinaus und besorgte das Mahl. Die drei aber schwiegen und jeder war tief bewegt. Als die Speisen bereitstanden, bat Kleophas: Bruder, das Mahl harret unser und Gott gab uns das Recht zu segnen. So segne du die Speise und danke du für uns. Segnend hob der Fremde seine Hände über das Mahl, nahm das Brot, brach es und sprach: So genießet es im Namen des Herrn, damit es in euch zur Stärkung für Leib und Seele werde und ihr erfüllet werdet mit der Dankbarkeit, mit der ich erfüllet war, so dass ich den Willen des Vaters in mir restlos erfüllen konnte. Amen. Herr, du bist es, riefen Simon und Kleophas zugleich und sprangen hin, um ihn mit ihren Händen zu fassen. Aber der Platz war leer. Verschwunden war der Herr. Nun sahen sie sich an und Simon sprach erschüttert: Es war der Herr. Oh, warum haben wir ihn nicht eher erkannt? Wie weh muss ihm ums Herz gewesen sein. Wir, seine Jünger, sehen vor lauter Kummer und Sorge nicht einmal den Herrn bei uns, der uns doch so liebevoll aller Sorgen ledig machte. Wir aber überhören die Stimme unseres Herzens, die da mahnet: Es ist der Herr. Das ist der Herr selbst. Simon, sprach Kleophas, ja, es war der Herr. Und nur er weiß, warum er fremd bleiben wollte. Denn schlugen nicht unsere Herzen gewaltig, als wollten sie protestieren gegen unsere Blindheit? Ich aber sage dir, der Herr wollte es so. Sonst hätten wir ihn erkennen müssen. Simon rief erregt: O Bruder, jetzt bist du in der Irre. Der Herr sollte es wollen, dass wir ihn nicht erkennen. Nein, ich denke anders. Wohl wurden unsere Augen gehalten, aber von unserer Schwäche, von unserer Menschlichkeit, die da keinen Ausweg sehen wollte aus unserer Trauer. Und in dieser Schwäche kam der Herr zu uns und machte uns frei davon. Darum will ich heute noch zu den Brüdern gehen und ihnen die große Kunde bringen. Der Herr lebt. Nun sprach Hanna: O ihr Männer, ihr Toren, wie kam es denn, dass ich wusste, wer der Gast war? Ehe er zu mir sprach, wusste ich, es ist der Herr. als ich seine Füße abstäubte. Da gewahrte ich die Nägelmale. Und so schaute ich auf seine Hände. Auch hier bemerkte ich die Wundmale. Da begrüßte ich ihn als den Herrn. Und sein Dank war für mich ein Geschenk aus den Himmeln. Kleophas fragte erstaunt: Was, Hanna, du hast ihn erkannt und sagtest mir nichts davon? Hanna lächelte und erwiderte: Doch, aber du warst ja taub und blind. Und nur der Herr konnte dich wieder sehend und hörend machen. Nun eilet hin zu den Brüdern und bringt ihnen die Kunde: Der Herr ist nicht mehr im Grabe, sondern er ist bei uns gewesen und hat uns tiefe Geheimnisse seines Lebens enthüllt. Seht, auch ohne die Wundmale hätten mich seine Worte aufhorchen lassen. Denn welcher Fremde weiß wohl um Dinge, die nur uns bekannt sind? Und welcher Fremdling könnte sich wohl so einsetzen für den Heiland Jesus? Aber es ist alles gut so. Hat der Herr es doch erreicht, dass ihr nicht mehr klagt, sondern wieder froh seid und nun die angstvollen Gemüter der anderen aufrichten könnt. Simon fragte erstaunt: Hanna, seit wann trittst denn du so für den Meister ein? Das war ja früher nicht der Fall. Im Gegenteil, du hast oft behauptet, so kann es nicht immer fortgehen. Hanna erklärte ihm: Simon, du hast recht geredet. Ich war ja auch nur eine Dienende und musste mich begnügen mit den Brocken, die da übrig blieben. Aber heute hat mich der Herr gesegnet und ich fühle in mir noch den Strom von Lebenskraft, der aus ihm in mich übergegangen ist. Immer hätte ich jubeln mögen über seine Worte: Dein Wunsch und Wille ist erfüllt, so du in der Demut bleibest. Und dieser Friede in dir sei deine Kraft und die Erfüllung. Oh, ihr Männer, begreifet, was es heißt, von ihm gesegnet zu sein. Sein Friede ist unsere Kraft und Erfüllung. Weiter brauche ich nichts mehr für mein Erdenleben. Sein Friede trägt mich. Sein Friede ist mir Halt und gibt mir die Gewissheit, er lebt. Er lebt, wenn auch andere es nicht glauben können. Welch beseligenden Zustand hat er mit den wenigen Worten in mir geschaffen. Ihr habt eine Stunde lang mit ihm geredet und seid doch an aller Seligkeit vorbeigegangen. Simon bestätigte: Hanna, gewiss, du bist die Glücklichere und ich freue mich über dein doch wahrhaft verdientes Glück. Dass wir den Herrn nicht gleich erkannten, hat uns wohl um Wonnen gebracht, die nur die höchsten Engel erleben. Aber ist es nicht genug Glück zu wissen, der Herr kam zu uns, die wir in Trauer und Zweifeln lagen, und hat uns frei und froh gemacht, Hanna begütigte. Ja, Simon, wir wollen nicht streiten, wer glücklicher ist. Ist doch der Herr selbst zu uns gekommen und hat uns den Frieden unserer Seele gebracht. Aber ich denke, es hat der Herr noch einen ganz besonderen Grund dabei gehabt. Ja, es war eine besondere Aufgabe noch dabei, was Hanna schon ahnt. Wir aber sehen dieses auch erst später ein. Und darum sage ich euch, genießet nun das von ihm gesegnete Mahl, denn nicht umsonst hat dies der Herr getan, und gedenket seiner Worte dabei, dass es euch erfüllen soll mit Dankbarkeit, um freudiger für ihn weiter zu wirken und schaffen. Denn ebenso wie ihr im Zweifel waret, so werden auch viele andere noch in Trauer um ihn sein. Bald war das Mahl beendet, denn Hanna hatte ihren Eifer gelockt, ihm ihre Dankbarkeit durch Taten zu bekunden. Und so verabschiedeten sie sich und eilten nach Jerusalem, obgleich es schon Nacht wurde.